Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Reporter bei der Börsenzeitung und in der nächsten knappen halben Stunde beschäftige ich mich gemeinsam mit meinem Hauptgesprächsgast mit dem Thema Genossenschaftsanteile als nachhaltige Anlageklasse. Und hierzu begrüße ich Herrn Nathaniel Meyer, CEO und Mitgründer von Value Verde. Hallo Herr Meyer.
Hallo, schön hier zu sein und ein bisschen was über Genossenschaften zu erzählen.
Ja, bin sehr gespannt. Value Verde hat sich auf die Fahnen geschrieben, eine profitable Energiewende als Mission voranzutreiben. Dabei will das Startup es Anlegern ermöglichen, sich direkt an Energiegenossenschaften zu beteiligen, also an regionalen Projekten, die die Energiewende vor Ort voranbringen, Solarparks, Windkraft, E-Mobilität, Wärmenetze und mehr. Fangen wir direkt mit diesem Ansatz an. Was ist das Besondere an diesen Genossenschaftsanteilen? Was sind die Unterschiede zu anderen Anlageklassen?
Ja, wenn wir mal ganz kurz zu Value Verde. Unsere Idee ist es, dass langfristig jeder in Europa und in Deutschland Anteil an der Infrastruktur besitzt, also auch über Energie irgendwann hinaus. So, das Spannende an Genossenschaften und Genossenschaftsanteilen ist ja das, dass wir haben ja das grundlegende Problem aktuell auch in der Republik, dass Kommunen klamm sind, kein Geld mehr haben, wir aber trotzdem die Energiewende voranbringen müssen und insbesondere dort Stadtwerke ja eigentlich wichtig sind, wenn es so um die letzten Meter geht, kommunal, regional zu projektieren, aber das einfach aufgrund ihrer aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht so hinbekommen, wie sie es hinbekommen müssten. Und Genossenschaften bieten halt einen niedrigschwelligen Weg für Menschen an, aktiv zu sein, dabei zu sein, die Energiewende selbst voranzubringen, indem man Anteile zeichnet, ne, dann bekomme ich eine gute oder bestimmt auch eine Rendite drauf und damit werden Anlagen gebaut, die dann wiederum Strom erzeugen, den Strom vertreiben zum Teil die Genossenschaften selbst und ich kann halt partizipieren an der Energiewende. Und zwar nicht über Einzelprojekte, ne, gibt's ja ganz oft, dass ich Nachrangdarlehen für ein Einzelprojekt habe, sondern eine Genossenschaft an sich ist ja eine Rechtsform, ein Unternehmen, die gibt's seit über 150 Jahren und die bauen ganz unterschiedlichste Arten von Projekten, man ist beteiligt, hat Stimmrechte, also all das, was das Gute bei Eigenkapital ausmacht, ne, aber dann halt mit echtem Eigenkapital und nicht über Nachrangdarlehen, wo man quasi Eigenkapital ähnlich haftet, aber ohne Stimmrechte zum Beispiel auf der anderen Seite.
Okay. Ja, auf die Unterschiede würde ich gerne nachher nochmal genauer eingehen. Jetzt erstmal zu der Aktualität dieses Themas. Seit dem 1. Januar 2025 ist ja die digitale Zeichnung von Genossenschaftsanteilen in Deutschland rechtlich möglich. Was hat sich denn dadurch konkret verändert und was bleibt trotzdem strukturell schwierig?
Oh, das ist eine gute Frage. Also geändert ist einfach, geändert hat sich also relativ viel. Das war ja nicht nur der digitale Beitritt. Der digitale Beitritt hat es ermöglicht. Davor war es so, dass man ein Schriftformerfordernis hatte. Das hat meistens so ausgesehen, dass man musste eine physische Signatur leisten oder halt mindestens, und das haben die meisten gar nicht hinbekommen, ist ja auch relativ teuer, eine wirklich nachvollziehbare digitale Signatur haben. Der digitale Beitritt ermöglicht es, das Ganze in Textform zu machen rechtlich. Das heißt, die Unterschriftspflicht ist weggefallen. Das heißt, man kann jetzt einfach, wie man es kennt, ein Formular ausfüllen, also seine Daten, die einmal angeben. Und dann geht es halt zur Genossenschaft und die kann damit arbeiten. Aber man braucht keine physische Unterschrift mehr oder, ne, das war dann früher so, man hat das PDF ausdrucken müssen, hat unterschrieben, hat es in den Brief gepackt und hat es per Post wohin geschickt. Das ist immer noch oft der Fall bei vielen Genossenschaften, weil es eine sehr träge Branche ist. Das heißt, Veränderungsprozesse brauchen Zeit. Wir haben so innovative Genossenschaften, die haben den digitalen Beitritt und die Möglichkeiten sofort umgesetzt und haben dann mit uns auch eine super Lösung gefunden, um neue Zielgruppen zu erreichen. Andererseits haben wir auch Genossenschaften, mit denen wir wirklich arbeiten, denen wir das erklären, denen wir zeigen, dass es das überhaupt gibt. Wir hatten auch Genossenschaften, die haben nicht mitbekommen, dass es die Gesetzesänderung gab, obwohl die über alle Verbände kommuniziert wurde, obwohl da auch federführend der DGRV, also der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband, für lobbyiert hat in einem sehr, sehr positiven Sinne, diese ganze Rechtsform ins 21. Jahrhundert zu heben quasi. Mit einem digitalen Beitritt, digitaler Mitgliederversammlung oder digitaler Generalversammlung, einer digitalen Gründung ist es mittlerweile eine der digitalsten Rechtsformen geworden. So, und diese Änderungen natürlich, ne, braucht Zeit, bis Veränderungen über jede einzelne Genossenschaft einfach, bis das angekommen ist, bis die ja auch gelebt werden.
Okay, da liegt die Hürde darin, dass es noch nicht in der Breite so bekannt ist und dass in dem ganzen Sektor eine gewisse Trägheit vorherrscht, wenn man so möchte. Was ist denn die Voraussetzung dafür, dass auch institutionelle Anleger dieses Segment ernsthaft in Betracht ziehen als Bestandteil einer Vermögensaufteilung? Was fehlt heute noch, damit das funktioniert, und was müssen Anleger, insbesondere Institutionelle, dabei beachten?
Also es gibt ja schon heute Institutionen, die in Genossenschaften investieren, Anteile halten. Wir sehen so ungefähr 1-2% im Schnitt waren von Kirchen, wenn ich es richtig im Kopf habe, da gab es bei Statista mal eine Auswertung, während der Großteil Privatpersonen sind, danach sind Kommunen dabei und als dritte Gruppe die Kirchen, die Anteile halten. So ganz oft gibt es auch Energiegenossenschaften, die aus kirchlichen Gruppen heraus entstanden sind, wo sich die Kirche dann wiederum daran beteiligt hat, also die lokale Gemeinde oder auch die lokale Landeskirche zum Beispiel oder das Bistum, weil da dann natürlich der Aspekt des Bewahrens der Schöpfung sehr, sehr wichtig ist. Was das grundlegende Problem ist, und das ist eigentlich schade, weil es gab von Urgewalt mal auch eine tolle Auflistung, da wurde halt gezeigt, dass insbesondere Energiegenossenschaften für Stiftungen interessant sein könnten, weil eine Stiftung, die zum Beispiel im Stiftungszweck Klimaschutz hat oder den Ausbau oder die Förderung der Transformation der Energiewende, könnte laut Urgewalt mit so einem Investment in Anteil einer Genossenschaft gleichzeitig ihren Stiftungszweck erfüllen, wie aber auch eine sehr konservative Kapitalanlage eingehen. Was wir aktuell als Hauptproblem sehen, ist, die Sprache ist unterschiedlich und die, während Genossenschaften auf der einen Seite ganz oft von Menschen gegründet und auch angetrieben werden, die sehr, sehr stark ideell handeln, die den Impact und die Wirkung ganz stark nach vorne schieben, fehlt diese gleiche Sprache hin zu den Treasurern in den Institutionen, auch in den Unternehmen, die wollen ganz klare, was waren denn die Ausschüttungsrenditen in den letzten Jahren? Wie ist denn der Impact pro Euro? Was SDGs, also alles, was man ja auch wiederum in einem Bericht schreiben kann, so die da also auch eine klare Datenstruktur haben, die wollen einmal wissen, okay, wie sieht die Entwicklung der Mitglieder aus, die Entwicklung des Eigenkapitals auf, wie ist der Return on Equity, etc. All diese Daten sind da, nur hat keine Genossenschaft, die vorliegen, weil die haben ihre Jahresabschlüsse, die sind zwar geprüft dann vom Prüfverband etc., aber nicht anhand von den Kriterien, die man in einem klassischen Treasurer oder in einer Anlageabteilung, einer Stiftung oder so weiter normalerweise hat. So, und diese Brücke zu schließen, dass man die Daten nimmt, sie einmal standardisiert, sie auch quasi in diese Verpackung gibt, die auf der anderen Seite notwendig ist, das fehlt. Und ich glaube, da ist man einfach trotz dessen, dass es eigentlich sehr, sehr viele Überschneidungen gibt von der Idee in weiten Teilen, von Möglichkeiten, fehlt es da an Kommunikation, die unterschiedlich ist. Und dann fehlen die notwendigen Daten, dass die schnell und einfach aufbereitet sind.
Okay, also es handelt sich dann hierbei um ein Übersetzungsproblem, wenn man so will.
Ja.
Wobei man doch eigentlich denken sollte, dass die Wirkungsberichterstattung, die ja viele Anleger zur Pflicht zählt, bei Genossenschaftsbeteiligung lassen sich doch die Kennzahlen zum Teil sehr konkret berechnen. Also gerade Energiegenossenschaften, erzeugte Kilowattstunden und so weiter, Kohlendioxideinsparung, das sollte doch eigentlich ein echter Vorteil gegenüber klassischen Nachhaltigkeitsfonds sein. Oder wird das überschätzt vielleicht, weil die Vergleichbarkeit über Genossenschaften hinweg noch fehlt? Oder wo sind da die Hürden?
Also eine der größten Hürden, und die kriegen wir auch wir zu spüren, ist halt das fehlende Vorhandensein der Daten sofort. So, also die Daten sind zwar irgendwo da, aber wenn wir mit Genossenschaften sprechen, dann ist für uns viel Arbeit, die Daten alle einzusammeln, sie wirklich da zu haben, zu schauen, zu der Anlage, die und die Kilowattstundenertrag, der durchschnittliche Ertrag über die Jahre. Das liegt nicht strukturiert vor bei jeder Genossenschaft. So, das heißt, das erstmal aufzubereiten, das zu geben, das Gleiche ist mit den Jahresabschlüssen, das dann wiederum in die Verbindung zu bringen zu den Anlagen, die man hat. Da fehlt, also das, was sonst klassischerweise im Fondsmanagement passiert, wo die Daten erhoben werden, wo man die Daten ja schon hat, weil alles viel, viel stärker standardisiert ist und auf Daten beruht. Es gibt, ne, es wäre mit jeder Genossenschaft ein einzelner Prozess für jede Stiftung, für jeden Treasurer zu reden, zu gucken, zu schauen. Dann hat die eine Genossenschaft hat die Daten dann in einem PDF vorliegen geschickt. Die anderen haben ein Excel, das aber dann vielleicht auch fehlerhaft ist, weil irgendwas fehlt, weil mir ein Projekt gefehlt hat und dieses ständige Dahintersein ist natürlich auf Seite des Treasurers nervig. Bei einem Fonds oder da habe ich meine Daten da. die kriege ich zugeliefert, da habe ich einen Ansprechpartner, in dem Fall einen Fondsmanager, der hat die, der muss die haben. Es ist alles sehr, sehr stark einfach standardisiert. Ich habe explizite Unternehmen, die nichts anderes machen, als Daten zu erheben. All das gibt's ja im Genossenschaftskosmos überhaupt nicht. So, also auch weil da den Menschen es wichtiger ist, dass dir die Anlage steht und Strom erzeugt, als danach hinten weg zu überlegen, na, wie bauen wir das jetzt auf und wie machen wir das, dass wir investierbar sind. Jetzt mal ein bisschen pathetisch ausgedrückt. So, und das ist ja aber auch so schön, weil dadurch die Menschen bei den Genossenschaften wirklich diese Wirkung im Vordergrund stehen haben von sich selbst. Und sonst ist es viel einfacher zu berechnen, weil am Ende, das kriegen wir hin, ich habe eine Anlage erzeugt so und so viel Kilowattstunden Strom pro Jahr, hat so und so viel Kilowatt Peak, etc. oder ein Wärmenetz, nachhaltiges versorgt, so und so viel Haushalte, das ist ja alles da. Und dann kann man das relativ schön zurückrechnen und auch in Bezug setzen zu den anderen Finanzdaten und KPIs, die wir abfragen. Aber es ist halt eine Leistung, die die Genossenschaft bei sich selbst nicht macht.
Das klingt noch nach einem langen Weg, weil ich meine, selbst bei denen, die viel mit ESG-Daten haben und auch ESG-Daten ausliefern, haben wir ja immer wieder das Problem, dass die Daten nicht einheitlich, die sind nicht strukturiert sind, nicht überprüfbar sind zum Teil. Und es fällt mir schwer, jetzt tatsächlich mir vorzustellen, wie das in dem Genossenschaftsbereich sich in den nächsten Jahren da entwickelt. Zumal, also es gibt ja, ich glaube, rund 7000 Genossenschaften in Deutschland und Sie hatten ja gesagt, Sie wollen über die Energiegenossenschaften hinausgehen. Welche Segmente eignen sich denn dann noch als Anlageziel für professionelle Investoren und wo liegen die Grenzen dieser Eignung?
Also faktisch gehen eigentlich alle Bereiche. So, es ist eher die Unterscheidung, was ist der Sinn und Zweck der Genossenschaft. Wir haben klassischerweise, so jetzt auch aus dem Anlegeraspekt, sind Energiegenossenschaften, Wohnungsbaugenossenschaften, Konsumgenossenschaften, so die drei größten Segmente, wo die Menschen dabei sind, wo man sagt, okay, bei Energie ist es ganz klar, so, es werden Energieanlagen gebaut aus verschiedensten Bereichen und dadurch über den Ertrag spült sich Gewinn ins Unternehmen und der Gewinn wird ausgeschüttet. Bei Wohnungsbau haben wir ganz oft Mitglieder, die nicht dort wohnen, sondern die quasi investierende Mitglieder sind, mal Häuser zu bauen und die dann natürlich auch über eine kleine Rendite wiederum vergütet werden. Während dann in dem Fall wir schon ganz klassische nutzende Mitglieder haben in Teilen, also die, die dort wohnen und dann vergünstigt wohnen und durch die vergünstigte Wohnung quasi profitieren. Konsumgenossenschaften, da haben wir jetzt so Supermarktgenossenschaften, das wird tatsächlich unterschätzt aus meiner Perspektive. Vielleicht ist es aber auch, ich wohne ja in Leipzig, wir haben mit dem Konsum Leipzig eine sehr, sehr große Konsumgenossenschaft.
Wo Sie gerade die Rendite erwähnen, dann gilt das ja auch noch als ein Bereich, der relativ niedrige Ausfallquoten hat. Es gibt ja dennoch Risiken. Welche muss so ein Anleger, ein Institutioneller kennen? Welche tauchen vielleicht nicht so in diesen Renditeangaben auf?
Natürlich, also im ersten Schritt ist es Eigenkapital. Ein Genossenschaftsanteil ist direktes Eigenkapital bei der Genossenschaft. Und im schlimmsten Fall fällt die Genossenschaft aus und dann ist mein Geld weg. Also es besteht das Risiko eines Totalverlusts, wie bei allen Anlageklassen im Bereich von Eigenkapital oder auch ja, die Mischformen, die Richtung Eigenkapital tendieren. Historisch gesehen haben wir sehr, sehr niedrige Ausfallquoten. Ich glaube, im Jahr 2020 und 2021 waren es, oder 19 und 20 laut Zeitschrift für Insolvenzrecht 0,1%. Und es ist auch so die historische Zahl, würde ich sagen. So. Das ist also, aber das Risiko ist ganz wichtig, es ist halt Eigenkapital. Das zweite Risiko, das ist jetzt nicht unbedingt im Sinne des klassischen Kapitalmarktrisikos, ist es der große Unterschied einer Genossenschaft zu einer Aktiengesellschaft basiert auf den Stimmrechten. Bei einer Aktiengesellschaft ist mein Stimmrecht auf Basis meines Anteils. Meine zwei Mercedes-Aktien, die ich privat habe, die sind quasi, ich muss gar nicht hingehen, weil meine Stimme zählt nicht. Bei einer Genossenschaft ist egal, wie viele Anteile ich halte, sondern das Stimmrecht basiert quasi auf der anteilshaltenden Institution oder der anteilshaltenden Person. Das heißt, ich habe immer ein Stimmrecht, egal ob ich ein oder 100 Anteile halte. Das heißt natürlich für mich als Institution, insbesondere wenn ich einen größeren Anteil halte, kann ich aber meinen Willen bei einer Generalversammlung nicht durchbringen, sondern ich habe halt eine Stimme. Und wenn der Großteil anders entscheidet oder aus einer anderen Idee, also mal sehr spitz ausgesagt, wenn man irgendwie dann sagt, der eine hat Kapitalinteresse und der andere haben Wirkungsinteresse und alle haben eine Stimme und die Menschen, die Wirkungsinteresse haben, sind die Mehrheit, dann passiert das, was sie wollen, sondern dann gibt es halt keine großen Kapitalverwaltungsgesellschaften, die schon Stimmrechte bündeln und quasi ihre Entscheidungen durchdrücken können. So. Deswegen ist es ja auch, man spricht dann von einer demokratischen Unternehmensform. Also das sind so, das muss man auch wissen, weil das heißt natürlich, man muss schon auch ein Vertrauen in den handelnden Vorstand haben. Oder zumindest sehen, okay, ne, so, wie alt ist die Genossenschaft? Das sind alles so Themen. Dann gibt es natürlich klassische spezifische Risiken, also ne, Wohnungsbau haben wir jetzt gesehen die letzten Jahre durch die Zinsänderung, wurde halt einfach deutlich teurer, neu zu bauen. Und das sind Risiken, die sind unabhängig von der Genossenschaft, die betreffen alle, also ja auch klassische Konzerne, Unternehmen, GmbHs etc. Aber diese Risiken betreffen auch Genossenschaften. Das heißt, dass dann gegebenenfalls Sachen nicht passieren. So, wir sehen jetzt bei Energiegenossenschaften natürlich sehr, sehr viel Willen, aber eben auch eine Unsicherheit, weil die Gesetzgebung aktuell wieder nicht klar ist, was passiert. Und diese Unsicherheiten betreffen auch Genossenschaften. Ansonsten gelten klassische Risiken wie bei allen anderen Anlegern. Man sollte sich angucken, man sollte schauen, was machen die, ne, und tatsächlich sich transparent die Daten angucken und vergleichen. So, und dann eine aufgeklärte Entscheidung treffen.
Nun gibt es ja die Möglichkeit, auch auf Schwarmfinanzierungsplattformen für Anleger Energieprojekte zu finanzieren. Was ist denn der strukturelle Unterschied zu Genossenschaftsanteilen da?
Im Kern sind das eine ja Investments in Einzelprojekte bei Crowdinvesting-Plattformen oder so Schwarmfinanzierungsdienstleistern. Also da gibt es ja zum Beispiel die GLS Crowd, die sehr, sehr viele Projekte haben, wo man in einzelne Windkraftanlagen, Solarprojekte investieren kann. Und meist ja dann das Ganze über Nachrangdarlehen macht mit qualifiziertem Rangrücktritt. So, das heißt, ich bekomme einen festen Zins, den sehe ich. Und wenn alles gut läuft, steht am Ende des Tages ein Solarpark da. Ich habe meine Zinsen bekommen für das Risiko, dass ich eingegangen bin und erhalte mein Geld zurück. Beim Genossenschaftsanteil dagegen handelt es sich ja um eine nicht auslaufende Form, sondern während jetzt ein Nachrangdarlehen ja auch zeitlich begrenzt ist auf, sagen wir, 10 Jahre, ist ein Genossenschaftsanteil in seiner Laufzeit nach hinten unbegrenzt, weil es ja richtiges Eigenkapital ist. Dadurch erhalte ich ja als Kapitalgeber oder als Anteilseigner auch einen Anteil und eine Dividende und eben keine Zinszahlung, sondern ich werde dann vergütet, wenn die Generalversammlung entscheidet, dass ausgeschüttet wird. Dafür habe ich ein Stimmrecht. Das ist ja auch der Unterschied zu einem Einzelprojektinvestment wie ein Nachrangdarlehen. Da bin ich ja am Ende Fremdkapitalgeber ohne Stimmrechte. Bei der Genossenschaft dagegen habe ich ein Stimmrecht. Deswegen ist mein Vergleich immer eher der, es ist viel näher von der Struktur an einer Aktie dran, als an einem klassischen Einzelprojekt. Auch weil die Genossenschaft dahinter ja nicht ein einziges Projekt finanziert im Normalfall, sondern hängt auch von Genossenschaften ab. Junge, neue Genossenschaften haben natürlich erstmal nur ein Projekt. Aber wir haben ja zum Beispiel die EGIS, ist die größte Energiegenossenschaft Bayerns. Die haben über 40 Solaranlagen, die haben 2 Wärmenetze, die haben ein Wasserkraftwerk, das sie betreiben, die haben Ladesäulen und ich habe sicher noch was vergessen. Oder ne, so, das sind Unternehmen mit diversifizierten Portfolien, mit mehreren Projekten, zum Teil auch noch mit Dependancen woanders, wie die Leipziger, die haben noch so eine Dependance in Borna für den Landkreis und haben auch unter einer Genossenschaft quasi, aber es sind so natürlich Projekte, die im Landkreis getätigt werden, plus Projekte, die jetzt die schon in Leipzig haben. Damit habe ich eine Diversifizierung des Risikos auf mehrere Anlagen, mehrere Geschäftsbereiche in Teil. Also das sind so der große Unterschied zu Schwarmfinanzierung, wo es ja immer darum geht, eigentlich ein Projekt zu finanzieren oder auch ein Startup zu finanzieren, was halt immer mit deutlich höherem Risiko einhergeht. Dafür ist natürlich die potenzielle Rendite meistens auch höher auf Seite der Schwarmfinanzierungsplattformen, aber das ist halt klassischerweise Risiko und Rendite.
Ich würde gerne zum Abschluss noch eine vielleicht etwas ketzerische Frage stellen. Ich merke, Sie sind mit voller Leidenschaft, Sie sind total überzeugt von dem Genossenschaftsmodell. Ich frage mich dennoch, auch mit allen Hürden, die wir jetzt gerade besprochen haben, warum sollte diese Anlageklasse nicht einfach ein Nischenprodukt für ein nachhaltigkeitsorientiertes Publikum bleiben? Also in der Nische bleiben. Überzeugen Sie mich.
Ja, also weil es darum geht, dass wir alle unseren Anteil an der Infrastruktur besitzen sollten. Wir haben ein Land, dem es nicht so besonders gut geht aktuell. Wir haben eine Zeit, in der immer mehr Anteile verkauft werden an große Kapitalinstitutionen, an Kapitalverwaltungsgesellschaften. Wir haben jetzt die Diskussion darüber, dass es einen Fonds geben soll für Stadtwerke, an denen sich dann internationale Investoren beteiligen sollen, also insbesondere auch BlackRock. Also das ist alles gut und fein und können sie machen, aber wer bezahlt am Ende die Rendite von BlackRock? das bin ich, dann über meinen Strom. Das sind Sie, wenn Sie irgendwie eine Wohnung suchen und alle Wohnungen nur noch von Novia gehören, die maximale Rendite rausbekommen wollen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, oder sind auch viele, deswegen habe ich ja Value Verde gegründet, mehr Menschen an dem Genossenschaftsmodell. Weil das ist eben Wirtschaft von Menschen für Menschen. Da werden auch Gewinne erwirtschaftet, aber die Frage ist halt immer die, muss es der letzte Prozentpunkt an Rendite mehr sein oder ist es nicht vielleicht schöner, wenn wir alle unseren Anteil an der Infrastruktur besitzen und sagen, es ist mein Strom, es ist mit meiner Wohnung und wir tun insgesamt als Gesellschaft was Gutes füreinander, plus, dass wir alle auch noch positiv, ne, was im Geldbeutel vielleicht haben, im Bestfall.
Die Logik dahinter verstehe ich natürlich, aber bei mir bestehen Zweifel darin, dass sich das so durchsetzt. Ich meine, wie kann das zum Markt werden? Was braucht es dafür, zu einem ernstzunehmenden Markt?
Also wenn wir uns angucken, wie sich der Aktienhandel entwickelt hat, so mit dem ganzen Neo-Brokerage, ne, mittlerweile sehen wir 14- bis 39-Jährige sind, glaube ich, laut deutschem Aktieninstitut die größte Anlegergruppe. Das hätte ja vor 10 Jahren auch niemand gedacht, so dass Aktien in Deutschland überhaupt mal einen Hype haben könnten und wir über Themen wie ein Altersvorsorgedepot positiv sprechen. Das Gleiche sehe ich bei Genossenschaften. Ich glaube, das kommt, wenn es bekannter wird. Der digitale Beitritt hat die Möglichkeit geschaffen, dass es überhaupt digital geht. Wir haben natürlich noch lange nicht so einen liquiden Markt, grundsätzlich diese Bekanntheit, die bei Aktien der Fall sind. Aber durch den digitalen Beitritt, durch mehr und mehr Neugründungen auch von Genossenschaften, sehen wir da schon, dass einerseits politisch da was ist. Wir sehen, dass besonders die EU-Kommission Genossenschaften als Modell stark findet und auch fördert, weil es eben die Beteiligung von Menschen an ihrem Umfeld ist. Es ist immer eine Glücksfrage, es sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen und insbesondere in Krisenzeiten sind Genossenschaften, erleben sie immer eine kleine Renaissance. Aber ich bin der Überzeugung, durch eine digitale Plattform einen einfachen Zugang, einfache Möglichkeiten und eine transparentere und klarere Darstellung, dann ist das Potenzial und die Sexiness von Genossenschaften. Entschuldigen Sie das Wort, aber mir ist einfach nichts Besseres eingefallen. Dann kommt die durch. Und vielleicht werden es am Ende nicht 40% oder 50% aller Institutionen sein, die es haben. Aber es werden mehr sein als heute. Und am Ende des Tages gibt es ja eine Investition, die reicht aus. Genauso bei Aktien diskutieren wir jetzt darüber, dass es ja immer noch ein verhältnismäßig kleiner Teil der Deutschen ist, die am Aktienmarkt aktiv sind. Aber wir sehen, dass er gestiegen ist. Und das Gleiche, da bin ich der festen Überzeugung, können wir bei Genossenschaften sehen, auch weil sie noch näher am Leben der Menschen stattfinden als klassische Aktienkonzerne.
Okay, dann bin ich sehr gespannt, ob Sie mit Ihrem Optimismus recht behalten.
Hoffentlich.
Vielen Dank auf jeden Fall für dieses interessante Gespräch und die leidenschaftlichen Ausführungen.
Gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und damit sind wir bei unserem Kurznachrichtenblock angelangt und hierfür habe ich meinen Kollegen Wolf Brandes hier. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, du hast dir verschiedene Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit angesehen. Lass uns erstmal auf El Niño blicken und die Folgen extremer Wetterlagen. Nach der ersten großen Hitzewelle in Europa, die war ziemlich heftig, droht ein weiteres Klimaphänomen für Verwerfungen zu sorgen. Und zwar bei Wasser, Lebensmittelpreisen, Infrastruktur und auch bei Geldanlagen. Die Rede ist von El Niño, aber vielleicht sollten wir davor nochmal darüber sprechen, was ist El Niño eigentlich?
El Niño beschreibt eine ungewöhnlich starke Erwärmung des Oberflächenwassers im tropischen Pazifik vor Südamerika. Ausgelöst wird sie durch schwächere Passatwinde. Das klingt zunächst weit weg, kann aber Wetterlagen weltweit verändern. Dürren, Überschwemmungen und Hitzeperioden treten dann häufiger oder stärker auf. Die Weltorganisation für Meteorologie sieht für die Rückkehr des Phänomens eine hohe Wahrscheinlichkeit.
Ja, nun ist ja der tropische Pazifik weit weg. Inwieweit ist denn Europa davon betroffen?
Europa steht ohnehin unter Druck, weil die Sommer heißer werden und viele Systeme darauf nicht vorbereitet sind. Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Nahverkehr, Stromnetze und Kühlsysteme stoßen bei großer Hitze schnell an Grenzen. Die jüngste Hitzewelle hat gezeigt, dass es nicht nur um Klimaschutz geht, sondern auch um Anpassung. Gebäude müssen gekühlt, Netze stabilisiert und Wasserressourcen besser gemanagt werden.
Ich hatte ja eingangs auch über die Lebensmittelpreise gesprochen, bei denen es zu Verwerfungen kommen kann. Inwiefern, welche Folgen kann das alles für Lebensmittelpreise haben?
Besonders wichtig sind die Auswirkungen von El Niño auf die Landwirtschaft. El Niño führt typischerweise zu trockeneren Bedingungen in Indien, Südostasien und Australien. Dort werden etwa Palmöl, Reis, Zuckerrohr und auch Weizen angebaut. Zusätzlich können Niederschläge in Ländern wie Brasilien und Argentinien schwanken, die für Mais und Sojabohnen wichtig sind. Niedrige Ernten können die Preise treiben.
Okay, und was bedeutet das für Anleger und auch die Notenbanken?
Für Anleger können Agrarrohstoffe, Wasser, Kühlung und Stromnetze stärker in den Fokus rücken. In Schwellenländern ist die Lage besonders sensibel, weil Lebensmittel dort einen größeren Anteil am Konsum haben. Steigen die Preise, müssen manche Zentralbanken möglicherweise länger an einer straffen Geldpolitik festhalten. El Niño ist also nicht nur ein Klima- und Wetterthema, es kann Inflation, Infrastrukturinvestitionen und Kapitalmärkte zugleich berühren.
Als nächstes werfen wir einen Blick auf Batterietechnologie und zwar in unserem Nachbarland Österreich. Das Land positioniert sich als Innovationsstandort entlang der Batteriewertschöpfungskette und zwar von neuen Materialien über Batteriemanagement bis hin zum Recycling. Warum ist Österreich in der Batteriebranche so interessant?
Österreich verbindet industrielle Spezialisten mit einer starken Forschungslandschaft. Besonders gefragt sind Kompetenzen bei New Materials, Battery Management Systems, Thermomanagement und Recycling. In europäischen Förderprojekten sind mehrere österreichische Unternehmen vertreten, darunter AVL, Borealis, Varta, Micro Innovation und MIBA.
Und diese ganzen Unternehmen, was machen die da konkret?
AVL beispielsweise entwickelt in Graz komplette Batterielösungen, vor allem für E-Fahrzeuge. Borealis arbeitet an kreislauffähigen Lösungen für Batterieteile wie Halter und Gehäuse. MIBA liefert funktionskritische Komponenten und besonders leichte Flüssigkeitskühlung. Varta Innovation forscht an Lithium-Ionen- und Post-Lithium-Technologien.
Und welche Rolle spielen dabei diese ganzen regionalen Zentren?
In der Steiermark konzentrieren sich Forschung und Entwicklung rund um Batteriematerialien, Recycling und Elektromobilität. Wichtig sind unter anderem die TU Graz und die Montanuniversität Leoben in Oberösterreich. Etwa um Linz und Wels arbeiten Unternehmen an industriellen Batterieanwendungen, E-Mobilität und modularen Hochvolt-Batteriesystemen.
Okay, und du hast vorhin auch schon die Forschungslandschaft in Österreich erwähnt. Warum ist die Verzahnung von Forschung und Startups dort so wichtig?
Sie sorgt dafür, dass aus wissenschaftlichem Wissen marktfähige Produkte entstehen. Viele arbeiten an sicheren, langlebigeren und besser recycelbaren Batterien. Startups bringen zusätzlich Dynamik, etwa mit Vanadium-Festkörperbatterien. Österreich ist kein reiner Zulieferstandort, sondern ein Ökosystem für Batteriewesen.
Und zum Schluss geht es um ESG-Risikomanagement bei Banken, neue Vorgaben durch CRD 6 und Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde verschärfen die Anforderungen deutlich. Klimarisiken werden damit endgültig Teil der strategischen Bankensteuerung. Wolf, was ändert sich für Banken grundsätzlich?
Banken müssen ESG- und Klimarisiken systematisch identifizieren, messen, steuern und in ihre Governance einbauen. Es geht nicht mehr nur um Berichte, sondern um Strategie, Risikomanagement, Kapitalplanung und interne Kontrollen. Die Aufsicht prüft diese Punkte im SREP, also im aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess.
Nun heißt das, dass Banken dadurch klimaneutral werden müssen?
Nein, das auch wieder nicht. Die Regeln schreiben den Instituten kein bestimmtes Datum für Klimaneutralität vor. Sie verpflichten Banken aber dazu, die Risiken aus Klimawandel und Transformation nachweisbar zu analysieren und in Entscheidungen einzubeziehen. Dazu gehören kurzfristige, mittelfristige und langfristige Betrachtungen sowie ein schlüssiger Umgang mit Proportionalität. Kleinere Institute dürfen Maßnahmen an ihrem Risikoprofil anpassen, müssen das aber begründen.
Und im Zuge dessen, welche neuen Instrumente werden dabei wichtig?
Besonders wichtig sind Transitionspläne und Klimaszenarioanalysen. Banken müssen zeigen, wie sie den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft in Strategie und Risikomanagement berücksichtigen. Szenarioanalysen sollen außerdem sichtbar machen, wie sich Stresssituationen oder langfristige Transformationspfade auf Kapital- und Geschäftsmodell auswirken können. Dafür brauchen Institute ausreichend Expertise, Daten und klare Prozesse.
Und warum steigen auch die Offenlegungsanforderungen?
Investoren, Aufsicht und Marktteilnehmer sollen Klimarisiken besser vergleichen können. Deshalb müssen Banken Kennzahlen zu ESG-Risiken, CO2-Emissionen und klimasensitiven Vermögenswerten offenlegen. Wichtig ist, dass aufsichtsrechtliche Berichte und Nachhaltigkeitsberichte nach CSRD zusammenpassen. Widersprüche können Rückfragen der Aufsicht und Reputationsschäden auslösen. Die Kernbotschaft lautet, ESG wird im Bankensektor von einem Kommunikationsthema zu einem festen Bestandteil der Regulierung.
Okay, Wolf, dann vielen, vielen Dank für diese Übersicht über die Themen, die jetzt gerade im Nachhaltigkeitsbereich so interessant und spannend sind. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar, danke.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten einen Erkenntnisgewinn. Und ich verweise Sie gerne auf die nächste Episode in 2 Wochen. Da ist dann meine Kollegin Sabine Reifenberger wieder für Sie da. Und anschließend danach sind dann erstmal ein paar Wochen Sommerpause. Dann geht es Anfang September mit der nächsten Episode weiter. Bis dahin, alles Gute.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.